Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Willkommen zur Folge 56 mit dem Vologen Paul und der Fortsetzung des letzten Podcasts, den ich mit einem Cliffhanger beenden musste. Und wir haben aufgehört mit dem dramatischen Kontrast zwischen der Tages- und Abendaktivität in der Vogelwelt zu dem Erleben an diesem einen Morgen, ein sonniger, knackiger, frischer Morgen, an dem wir eigentlich geplant hatten, eine Vogelwanderung. Das ist eh mal ein irreführender Begriff. Es müsste eher Vogelwandelung oder Vogelstehung heißen. Mit dem Untertitel zieht euch warm an. Da wir selten, auch wenn wir in Bewegung sind, große Strecken zurücklegen oder schnell vorwärts kommen. Aber diesen Morgen hatte ich eigentlich vor, an einen Ort zu gehen, der keine 150 Meter Luftlinie von unserem Campplatz entfernt ist, wo der gleichzeitig aber einen schönen Ausblick bietet. Man sitzt so leicht an so einem Hang, guckt in so ein kleines Tal hinunter, das Kirschtal, und gleichzeitig auf ein großes Alteichen-Kleinod, das bei uns Hotspot heißt. Da wollte ich hin. Und wir haben uns morgens getroffen, wann sind wir los? Nach der Zeitumstellung war das um 6:30. Oh, es war schon hell. Und treffen uns und gehen los und sind gerade mal 50 Meter gekommen. Waren so auf Höhe der Toiletten, nicht unbedingt der romantischste Ort. Aber genau dann waren die Vögel um uns herum. Ganz einfach gesagt, wir waren eine halbe Stunde zu spät. Dann hätten wir schneller unser Ziel erreicht. Aber was heißt Ziel? Das Ziel war ja, ein Erleben möglich zu machen von der Vogelsprache, und dafür haben wir gar nicht an den von mir gedachten Ort gehen müssen. Denn als wir dort standen, genau vor dem Hotspot, auf den wir eigentlich schauen wollten, begann der erste Zaunkönig endlich zu singen. Und das Typische für diese Jahreszeit sind die sogenannten Herbstgesänge, entweder um als Jungvogel, als junges Männchen den Gesang meiner eigenen Art überhaupt zu erlernen, oder als Altvogel zu singen, um ihn den nachfolgenden Generationen beizubringen. Manchmal vielleicht auch einfach zu singen, um überschüssige Energie nicht unbedingt loszuwerden, aber um dem Raum zu geben und damit seiner Lebensfreude Luft zu machen. Ich bin so froh, am Leben zu sein. Ich bin so froh, diese anstrengende, bunte Saison überstanden zu haben. Ich habe jetzt gerade so viel Futter, so viel Nahrung. Und das kann ich der Welt zeigen, indem ich singe, meine Fitness hinaus schreie. Und dann gibt es diese beiden Arten, bei denen es auf jeden Fall schon mehr Forschung gibt und belegt ist, dass dort auch Männchen und Weibchen singen. Bei Zaunkönig und Rotkehlchen ist das ganz eindeutig der Fall. Und es gibt viele Vermutungen auch bei anderen Arten. Es ist nicht nur ein Geschlecht, das singt und den Gesang benutzt. Und bei Rotkehlchen und Zaunkönig dient es vor allem, wenn es vermehrt auftritt, der Revierabsteckung, weil die dann allein unterwegs sind, nicht mehr in Trupps, nicht mehr im Verband, nicht mehr als Paar, um ihre Nahrungsgrundlage zu sichern, weil das sind Insektenfresser, die gibt es wenig in der kalten Jahreszeit, die sind schwer zu finden und bieten auch nicht so eine große Protein-Eiweiß-Quelle wie das Körner, Sämereien oder andere fetthaltige Nüsse und so weiter tun würden, um ihr Nahrungsreservoir abzustecken. Und da ist Singen eine sehr schöne, leichte, energieunaufwendige Variante, Reviergrenzen klar zu machen. Im Gegenteil zu Machtkämpfen oder ständigen Markierungen mit Scharren und Kratzspuren und platzierten Losungen und so, wie es bei den Säugetieren ja oft der Fall ist. Da haben die Vögel echt eine schöne, gleichzeitig noch erheiternde Variante gefunden, das zu tun. Und die beiden Zaunkönige, die loslegten, die waren genau neben uns im Hotspot drin. Wir konnten sie nicht sehen, aber wir konnten hören, dass sie sich bewegen und dass es zwei waren, deren Gesänge sich immer wieder auch überlagert hatten. Die naheliegendste Vermutung war, es waren Altvogel und ein Jungvogel. Der eine hat angefangen, sich auszuprobieren und sein Stimmrepertoire zu erweitern. Und das Schöne war, dass dann plötzlich ein dritter Zaunkönig, das hätte gut und gerne auch ein Weibchen sein können oder ein drittes Männchen, mit eingestiegen ist, und zwar auf der gegenüberliegenden Seite vom Hotspot. Das sind Luftlinie, also Wiesenraum zwischen den beiden bewaldeten Gebieten, sind es vielleicht 20, 30 Meter. Also so Luftlinie 40 Meter von diesen beiden Zaunkönigen entfernt, begann ein dritter Zaunkönig zu singen. Und der hat voll ausgesungen und sein Gesang in seiner ganzen schmetternden, prachtvollen Art dargeboten. Bei den anderen waren oft auch Abbrüche oder Verkürzungen zu hören. Auf jeden Fall war es ein hervorragender Moment, endlich mal zu sagen, ach, so klingt das, wenn wir davon sprechen, der Vogel singt. Ja, der zwitschert nicht, der tiriliert nicht, der singt. Und mit seinem Gesang gibt er gleichzeitig die verschiedensten Botschaften weiter an seine Mitwelt. Er sagt, das ist mein Revier, er sagt, das ist mein Nahrungsreservoir hier, jeweils abhängig von der Jahreszeit. Er sagt aber auch gleichzeitig, ich bin hier. Er sagt auch gleichzeitig, ich nehme gerade keine größere Gefahr um mich herum wahr, weil ich kann es mir erlauben zu singen. Wenn der Habicht oder der Sperr bei mir auf den Fersen wäre, dann würde ich nicht singen, oder der Baummarder mir nachstellt oder einen anderen Grund gerade existiert, der mich angespannt sein lässt. Also singen ist auch gleichzeitig ein Zeichen von Entspannung und entspannt sein im Hinblick auf die Interaktion mit anderen Arten oder mit der Umwelt. Es ist keine Anspannung im Hinblick auf die eigene Art, da es immer auch ein Konkurrenzverhalten ausdrückt. Und er sagt, also ich bin hier, ich bin entspannt, bezogen auf meine Umwelt. Und er sagt, ich bin Zaunkönig. Ja, denn der Gesang ist ganz arttypisch. Und teilweise sind die Vögel an ihren Gesängen leichter zu identifizieren, einer genauen Art zuzuordnen als am Aussehen. Vor allem die kleinen Braunen, ja, schnell, flüchtig, zack, sind sie da und schon sind sie auch wieder weg. Und gleichzeitig sagt aber der Zaunkönig auch noch, ich bin, wie nennen wir ihn denn? Ich bin Siegfried, ja? Ich bin Siegfried, der Zaunkönig. Und der andere sagt, ich bin Hagen, der Zaunkönig. Und die gegenüberliegende Ameisenhügel ruft, aber ich bin's doch, Brunhilde, die Zaunkönigin. Also es sind individuelle Merkmale in den Gesängen enthalten. Das heißt, in diesem Gesang, sobald ich höre und erkenne, ein Vogel singt, nehme ich gleichzeitig mal mindestens 5, 6 Botschaften in diesem Augenblick wahr, die die Landschaft betreffen und dieses Individuum und diese Art. Und das war herrlich, das so lange anhaltend und so deutlich für jeden klar erkennbar zu erleben. Und kurz nach diesem Bilderbuch-Lehrbeispiel veränderte sich die Gesangssituation es wechselte in Rufe oder in ganz kurz angeschnittene und dann wieder abgebrochene Gesänge, die für mich erstmal in Richtung Warnrufe oder in Richtung einer Aufregung deuteten. Und dann war auffällig, das haben wir jetzt nicht im Schritt für Schritt so kommentiert, sondern erstmal gelauscht, hingehört, was passiert hier eigentlich und was verändert sich. Und immer wieder auch die Frage, wo ist denn gleichzeitig Stille am Entstehen oder wo ist Stille groß? Wo wirkt Stille angespannt oder unterdrückt, weil die Stille sehr schwer zu hören ist, weil es ja keine Geräusche gibt bei der Stille. Also besser wäre natürlich, also genauer ist natürlich zu sagen, wahrzunehmen ist, aber oft eine prägnante Rolle spielt, die Signatur der Landschaft betreffend. Jedenfalls, diese Zaunkönige warnten. typisch Bodenalarm, dieses zerr, 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 zerr. Und das sind Rufe, die wir das ganze Wochenende schon gehört haben. Und es waren nicht immer Alarme, definitiv nicht. Also es sind auch gleichzeitig teilweise Kontaktrufe oder einfach aufgeregte Rufe. Und diese Warnrufe bewegten sich in einem bestimmten Tempo. Ja? Nicht außergewöhnlich schnell, aber jetzt auch nicht ganz lokal minutenlang an einer Stelle und dann wieder minutenlang an der nächsten Stelle. Und anhand der Art und Weise, wie die Warnrufe sich durch Landschaft bewegen, ohne den Vogel zu sehen, kann ich Vermutungen anstellen, was für ein Tier sich da bewegt und was für ein Tier da angezeigt wird. Weil dementsprechend wandert natürlich auch der Alarm oder die Warnrufe, wenn sich dort ein Säugetier zum Beispiel auf dem Boden bewegt. Denn ein Marder bewegt sich komplett anders als eine Katze oder als ein Fuchs es tun würde oder ein anderer Hundeartiger. Oder ein aufgeregtes Reh. Auch das kann Warnrufe auslösen. So, und dann stieg aber, während diese Zaunkönige, da war es noch nicht so deutlich wahrnehmbar, sich fortbewegt mit Warnrufen, stieg die Amsel ein. Und die Amsel startete mit dem weichen Duck, 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 Duck. Das wurde intensiver, schneller aneinandergereiht, bisschen kräftiger. Dann kam ein zweiter Vogel dazu und es ist schwer am Anfang herauszuhören. Ich predige immer wieder, versucht nicht die Arten anhand der Rufe auseinanderzuhalten. Das kommt später und das kommt automatisch. Wenn ihr Artbestimmung machen wollt, haltet euch an Gesänge. Wenn ihr Artbestimmung über Klänge angehen wollt. Und jahrelang dachte ich wahrscheinlich auch, die singende Rossel ist eine Amsel, weil die so ähnlich klingen. Aber in dem Fall, inzwischen kann ich die ganz gut unterscheiden, war das eine Singdrossel, die dann herangeflogen kam und wissen wollte, hey, was sieht denn die Amsel dort? Was macht die Amsel so nervös? Warum ruft sie die ganze Zeit, hier ist irgendwas am Boden? Weil das sagt dieses Duck. Ja, nicht was in der Luft, nicht etwas Schnelles, sich durch die Landschaft unberechenbar bewegendes, sondern am Boden, die Amsel sieht die Gefahr, in Anführungsstrichen. Weil es nicht immer eine direkte Gefahr für das Leben des individuellen Vogels bedeutet. Es ist manchmal auch ein irreführender Begriff. Und fing auch an mit dem Tick, Tick, Tick. Bei der Amsel, bei der Singdrossel ist es ein bisschen rauer. Tick, Tick, Tick. Während die Amsel auch überging vom weichen Tuck ins aneinandergereihte Tuck, ins harte Ticksen. Nämlich, es klingt ja so. Tuck, 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 Tick, 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 Tick. Und das war der Moment, wo dann eine weitere Amsel wieder auf dem Ameisenhügel, also wieder diese Luftlinie 40, 50 Meter entfernt, mit einstieg. Und die konnte nichts sehen, weil wir waren dazwischen, dann hätten wir auch was gesehen. Aber die ist einfach durch die anhaltende Aufregung der Amsel, der Singdrossel und des Zaunkönigs mit angesteckt worden. Das ist sozusagen dieser konzentrische Ring, wie der Alarm sich auch in der Landschaft ausbreitet, mit angesteckt worden. Und die konnte gerade nicht anders, die konnte dann nicht anders in dem Augenblick, so empfinde ich das zumindest, als mit einzusteigen und wiederum den hinter ihr liegenden Tieren zu sagen, ey, da drüben ist irgendwas, da geht irgendwas ab. Es ist jetzt keine riesengroße Gefahr und ich weiß auch gar nicht genau, worum es geht, weil die hat ziemlich schnell aufgehört, die ist auch nicht ins harte Ticksen übergegangen, aber sie hat sich anstecken lassen davon kurz. So, dieses Amselticksen und Singdrossel warnen hielt an, veränderte sich immer leicht in Form von vom Klang, was auch damit zu tun haben kann, dass der Vogel einfach seine Position ändert. Sobald er sich von dir wegdreht, klingt der Schall anders. Und dann wanderte aber dieser Alarm mit Zaunkönig, dann kamen noch ein paar Meisen dazu und vor allem der Amsel, der diesen Auslöser noch ein Stück gefolgt ist, 90 Grad in den Hotspot rein, abgewandt von uns. Und wir konnten sehr deutlich hören, wie diese Rufe sich von uns entfernen und die gleiche Form behielten, nämlich eine kleine lokale Form. Also wenn ich da jetzt eine Zahl drauf packen müsste, dann wäre das so vielleicht so ein Umkreis von 10, 12, 15 Meter, wo das intensiv bekannt gab, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier bewegt sich was. Und dann entfernten sich diese Rufe und dann waren sie irgendwann nicht mehr hörbar. Und dann konnten wir uns weiter bewegen. Und dann sind wir weitergelaufen, haben schön die einfallenden Finkenschwärme beobachten können, die von ihrem Nachtflug jetzt in den nächsten Modus, nämlich Fressen und Energietanken, umschalteten, kamen wir dann endlich an unseren angesehenen Platz, an diesem Hang, wie gesagt. Und davor steht so ein schöner Weißdorn, der im Frühjahr komplett dicht ist, im Sommer auch unmöglich da durchzuschauen, aber jetzt schon sehr licht war, man konnte da gut durchgucken. Und in diesem Weißdorn saß eine Blaumeise. Und die Blaumeise ist ja ein sehr spezieller Vogel für mich. Mein Vogel des Jahres 2019 war der. Ich wähle mir immer so einen eigenen persönlichen Vogel des Jahres. Und die Blaumeise war für alle sichtbar. War herrlich. Die hat geleuchtet. Die Sonne schien auf ihre blaue Haube. Ihre gelbe Brust war zu sehen. Sie war ganz quirlig und agil. Dieser kurze kleine Schnabel. Und plötzlich waren wir umzingelt von Meisen. Da waren Kohlmeisen, aber auch eine Sumpfmeise mit dabei. Und die Meisen schienen wie um uns herum in den Sträuchern, in den Büschen, in den Bäumen zu sitzen. Und es wirkte eindeutig so, und ich glaube, es war es auch, als ob die uns auscheckten. Und das ist so ein ganz typisches, in meinen Augen, Verhalten für die Wesensart dieser Gruppe, der Meisen. Die sind neugierig. Wenn irgendwo etwas zu entdecken ist, dann sind sie diejenigen, die mutig, ohne eine große Fluchtdistanz, hinfliegen und sich das genau angucken und natürlich auch lautstark die ganze Geschichte begleiten. Es waren keine eindeutigen, das waren Warnrufe natürlich, aber es war jetzt kein Alarm, den wir ausgelöst haben, obwohl wir jetzt nicht ganz mucksmäuschenstill saßen und uns trotzdem auch unterhalten haben. Es waren aufgeregte, hier ist was und gleichzeitig auch frohe Rufe, da ist die Vogeltruppe wieder, weil wir gehören inzwischen auch zur Signatur dieser Landschaft. Und dann kam noch ein Special Guest mit rein, wo ich mir auch dann unsicher war am Anfang, ist das oder ist das nicht, der einen ganz rudimentären Gesang hat und auch sein Ruf, der ein Teil seines Gesangs ist, der am Anfang schwer zu hören, wenn du ihn einmal hast, haben wir auch als Wintervogel schon besprochen, dann kriegst du ihn nicht mehr aus dem Ohr und dann wirst du feststellen, es gibt viele von diesen Riesenfinken. Unser größter Fink, edler lateinischer Name, ja, der seine Schönheit eigentlich ausdrückt. Ich weiß nicht genau, was er bedeutet, aber ich weiß auch nicht mal, ob ich ihn richtig ausspreche, aber da ist was Stolzes drin, denn es ist so ein schöner lateinischer Doppelname und der geht Cocotraustus, Cocotraustus, ja, mit dem fetten, typischen Finkenschnabel, das ist der Kernbeißer, der außergewöhnlich hübsche Federn hat und der nur so ein Pst, 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 so ein Pitzen hat. Zip, 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 zip. Ich kann es nicht gut imitieren, eher so den Charakter vielleicht ein bisschen einfangen. Ist kurz und scharf und ich muss dann tatsächlich noch mal ein bisschen nah rangehen und ihn dazu bewegen, aufzufliegen, damit ich ihn sehe. Und dann war es eindeutig, ja, es war Tatsache ein Kernbeißer, der an dem Wochenende sonst nicht auftauchte, aber ich weiß, sie sind hier am Platz präsent und am Vogelhaus sehen wir ihn auch regelmäßig. Und dann konnten wir nochmal diesen Moment einfach genießen und einatmen. Wir hatten wunderbar klassisches Gesangsbeispiel für Herbstgesänge oder Wintergesänge. Wir hatten einen wunderbaren Vogelalarm, denn die Indikatoren für einen Alarm für uns sind, es sind mehrere Arten involviert. Es ist ein Muster erkennbar und entweder sind es mehrere Arten oder es sind verschiedene Individuen einer gleichen Art. Ja, und diese Aufregung setzt sich fort, bricht nicht plötzlich ab, was dann wiederum dieses Muster ergibt. Und da war es ein ganz klassisches Bodenalarmmuster. Und wie so oft, das ist, fand ich auch so schön bilderbuchmäßig, fast besser, als hätten wir den Auslöser gesehen. Wir können natürlich nicht hundertprozentig sagen, wer das jetzt gewesen ist, der da durch die Schlehenhecke gelaufen ist. Wir können Vermutungen anstellen. Und das ist die Regel, würde ich sagen, wenn wir uns mit Vogelalarm beschäftigen. Und die Ausnahme ist es eher, wenn wir dann tatsächlich den Auslöser sehen. Wenn wir aber unsere Plätze gut kennen und diese Erlebnisse einmal abgespeichert haben, dann können wir irgendwann auch die Fähigkeit entwickeln, dass wir einen Alarm hören und dann ganz eindeutig sagen, dass es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gerade der Waldkauz, der wach wird und gleich losfliegen wird. Und siehe da, der Alarm verändert sich und der Waldkauz fliegt los, wenn wir unseren Platz so gut kennen. Und dann kamen wir zur Morgenrunde wieder zusammen und Greg, der bei der Morgenrunde nicht dabei war, der hat sich die Geschichte genau angehört und hat dann noch ein paar Detailfragen zur Geschwindigkeit der Bewegung dieser Warnrufe durch die Hecke gestellt, um dann seine These verlauten zu lassen. Und der war ja nicht da an dem Morgen. Das heißt, nur anhand der Beschreibung der Vogelalarme war es für ihn sehr klar, dass auf der obersten Liste der möglichen Auslöser eine Katze stand, weil der Alarm sich nicht schnell durch die Gebüsche bewegte, sondern immer wieder anhielt, klein lokal an einer Stelle, dann sich ein Stück weiter bewegte, dann sich wieder ein Stück weiter bewegte. Und wir haben viele freilaufende Katzen bei uns auf dem Platz, die sich genau durch diese Hecke auch gerne bewegen. Ich hatte auf meiner Liste noch den Stein- oder Baummarder. Beide würden ähnliche Alarme auslösen, weil so schnell sind die nicht oben auf dem Baum, dass ein Vogel jetzt mega aufgeregt ist. Wenn der 2, 3 Meter über dem Baummarder sitzt, ist das eine ziemlich sichere Distanz. Und vielleicht ist so ein Marder auch nicht immer wieselig, marderig unterwegs, wenn er auf dem Rückweg ist von seiner Nachtaktivität oder von seiner Jagdphase. Vielleicht ist er auch neugierig, was sagen die Vögel da? Komme ich vielleicht doch ran? Oder ist es ein junger, unerfahrener? Bleibt immer wieder mal stehen. Oder was für mich am wahrscheinlichsten ist, er ist auf seiner alltäglichen Route, auf dem Nachhauseweg wahrscheinlich, einer von diesen beiden Mardern, weil für mich stand der sogar an Top 1 vor der Katze noch. Katze stand bei mir auf Top 2 dann. Der in seiner Routine gestört wurde, in seiner Baseline gestört wurde, durch uns plötzlich. Weil für die Vögel sind wir ein Teil der Signatur der Landschaft oder der Baseline, weil die uns ständig sehen und ständig beobachten und uns auch kennenlernen und uns sich Menschen merken können, was dem Marder nicht so geht. Der ist nicht ständig mit dieser Gruppendynamik, nicht ständig dieser Gruppendynamik ausgesetzt, weil er sich oft auch bewegt zu Zeiten, wo wir schlafen. Und nun stehen wir da plötzlich und lauschen diesen Zaunkönigen. Und vielleicht ist dieses Individuum einfach irritiert. Bleibt immer wieder stehen. Wollen die was von mir? Wollen die was von mir? Und so ist dann letztendlich, wenn diese Version der Geschichte stimmt, die Auslösung der Warnrufe von Zaunkönig, Amsel, Singdrossel und später auch die Meisen doch durch uns ausgelöst. Nämlich ein sogenannter Sekundäralarm, weil wenn wir jetzt das Verhalten eines Säugetiers beeinflussen, das angespannt wird, das nicht mehr in seiner Baseline ist, das wiederum dann Vogelalarme auslöst, sind wir ja schon involviert und Teil der ganzen Geschichte. Und da es um zwei Ecken geht, nennen wir die dann Sekundäralarme. Anders als oft angenommen, was ich sehr, sehr häufig höre, wenn Vögel warnen, dass die Menschen in den meisten Fällen denken, sie sind der Auslöser. Und das ist gerade in Gegenden, wo viele Menschen sich bewegen, wo Menschen leben, selten der Fall, außer du bist zu spät für die Arbeit oder für irgendeinen Termin und bewegst dich extrem hektisch, extrem zielorientiert, bist laut, gestikulierst, bist hoch emotional aufgewühlt durch irgendwelche Themen oder Meinungsverschiedenheiten oder Ansichten. Und bist gerade nicht in der Verfassung, andere Perspektiven einzunehmen. Darauf reagieren Vögel schon sehr heftig. Aber so auf 20, 30 Meter normaler, gelangweilter, in Anführungsstrichen, Spaziergänger löst keine Alarme aus. Deswegen halte ich die andere Geschichte für wahrscheinlicher. Aber es muss offen bleiben, weil wir es nicht gesehen haben und wir haben uns auch nicht die Zeit nehmen können, an diesem Morgen in die Büsche zu kriechen und nach freien Bodenstellen zu schauen und die frischesten Spuren der Pfotentiere zu identifizieren, die da durch die Hecke gelaufen sind. Denn das hätte uns dann auch noch natürlich mehr Gewissheit gebracht, wo das wunderbare Situationen dann sind, wo das Spurenlesen am Boden und das Spurenlesen in der Luft eins werden. Ja, es war für mich ein absolutes Highlight und ein hervorragender Auftakt in die Weiterbildung, Vogelsprache, wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist natürlich immer auch Aufregung mit dabei vor dem Neuen, vor der Premiere. Und das war ein schönes Abschlussgeschenk, denn nach diesem Sonntag kam natürlich der Montag und das war ein typischer November. Grau, neblig, verregnet, nass, kalter Novembermontag. Und so ging es dann die nächsten Tage weiter. Und die Vogelaktivität ist noch mal viel, viel weniger geworden. und das Erleben und das Sein draußen in der Gruppe, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigen will, wäre nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen zu dieser Jahreszeit. Also nochmal ein Danke an unseren Hauptakteur in diesem Wochenende, den Zaunkönig, und für die hervorragende Untermalung von Kranich, Kohlgrabe und Grünspecht an diesem Wochenende. Und natürlich der tollen Aufmerksamkeit der Menschen, die sich ein ganzes Wochenende diesem gefiederten Volk so intensiv widmen. Jetzt schwenken wir doch um zu unserer Wolfsgeschichte. Und ich habe das in den beiden letzten Podcasts schon sehr ausführlich beschrieben, unsere Herangehensweise. Daher werde ich mich jetzt mal bemühen, das etwas abzukürzen, wie wir quasi auf die Geschichte kommen. Also ich hoffe, dass euch klar ist, dass da viel Arbeit drin steckt, dass oft auch mehrere Teams, mehrere Menschen involviert sind, dass ein genaues Hinschauen, ein wiederholtes Hingehen zu gleichen Plätzen, vor allem wenn es komplexe Geschichten sind, bedarf und ein stetiges Hinterfragen und vielleicht auch ein wiederkehrendes Muster, was man zu unterschiedlichen Zeitfenstern an unterschiedlichen Tagen immer wiederkehrend sieht, entdeckt und damit dann daraus eine Geschichte entsteht, die ja schon so ein bisschen zutage kam in den letzten beiden Podcasts, dass dort mal immer wieder zwei Individuen unterwegs waren, ein alter, ein großer und manchmal auch drei. Und es war an einem Wochenende von einer wildnispädagogischen Weiterbildung mit dem Hauptfokus Spuren lesen. Und wenn wir dieses Thema, da wir ja nur einen Tag in dieser gesamten Weiterbildung uns diesem komplexen, eigentlich dem wichtigsten Thema dieser Erde widmen, will ich natürlich für die Praxiszeit, wo wir draußen im Feld sind, die besten Spuren haben, die gerade da draußen im Boden zu finden sind. Und was brauche ich für so einen Anfänger oder Einsteiger, sagen wir mal lieber Einsteiger, Nachmittag, weil wir sind letztendlich, was Spurenlesen betrifft, alle auf gewisse Art und Weise Anfänger. Ich brauche erstens klare und frische Spuren. So ein klassisches Phänomen, dass Leute, die sich ihre eigenen Spuren suchen, oft sich die kompliziertesten, ältesten, verwaschensten, übertretenen, schwer erkennbaren Spuren raussuchen und sich dann wundern, dass sie keine Erfolge haben. Also ich brauche klare und deutlich erkennbare Spuren und ich will mindestens ein oder zwei Schalenwildarten und auf jeden Fall zwei verschiedene Pfotentiere. Das heißt, drei Stationen und dann kommt noch eine vierte Station dazu und so können wir dann in vier Gruppen rotierend uns mit verschiedenen Fragen anhand der Zeichen und Spuren und Trittsiegel im Boden beschäftigen und tief einsteigen in dieses Thema innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Und immer wieder nagt der Zweifel, ich finde keine super Spuren, weil ach, das reicht nicht. Und ja, hier ist ein super Reh, das ist hervorragend, das wäre so gut geeignet. Aber hier ist nur ein Reh, wo ist der Rest? Ja, der Fuchs ist zu alt, der Dachs ist zu verwaschen, nein. Und immer wieder diese Zweifel, oh, heute funktioniert es nicht. Und wie in den meisten Fällen am Ende doch eine wunderbare Stelle gefunden, wo wirklich es war so schwer, sich zu entscheiden, welche von diesen hervorragenden, tollen, wunderbaren Spuren nehmen wir jetzt. Wir haben uns dann letztendlich entschlossen für einen Dachs, der aus dem Wald herauskommt, 40 Meter auf dem Acker raufläuft in einer bestimmten Gangart, da an zwei Maiskolben sich gütlich tut und sich den Wamst vollschlägt und dann in einem sehr spitzen Winkel von der gleichen Stelle aus wieder zurücktrabt in den Wald hinein. Und dann hatten wir zwei große Hundeartige, die auf den ersten Blick für mich, obwohl ich inzwischen sehr schnell geworden bin, bei Trittsiegeln hier auch schnell zu sagen Wolf, wenn ich mir sicher bin. Aber bei denen war ich mir sowas von unsicher. Ich habe einfach erstmal große Hundeartige gesagt. Der Grund für meine Unsicherheit war der Größenunterschied. Da war ein deutlich größeres Tier und ein so viel kleineres Tier, das auch für einen Welpen eigentlich nicht mehr gepasst hätte. Weil gerade bei den Welpen ist die Proportion von Fußgröße zu Körpergröße unausgeglichener als bei einem Alttier. Das heißt, die Welpen haben proportional Riesenfüße für ihre Körpergröße und sind eigentlich in der Jahreszeit jetzt auch schon so groß wie ein erwachsenes, ausgewachsenes, adultes Tier. Und die trabten nebeneinander oder liefen nebeneinander in zwei unterschiedlichen Gangarten. Das war ein schönes Beispiel, um in diese verschiedenen Gangarten reinzugehen. Und dann hatten wir noch eine Spur auf einer Treckerspur, die nur ganz flach war, fast zweidimensional, von auch Riesenpranken, hundeartig. Und im Galopp Hund und Wolf zu unterscheiden ist sehr, sehr steil. Und als letztes noch ein, wie fast so ein Cartoon dann am Ende, der vor unserem inneren Auge abgelaufen ist, einen Dammhirsch, also ein weibliches Tier, eine Dammhirschkuh, die aus dem Wald herauskommt, ein paar genüssliche, langsame, zarte, bedachte Schritte tut, hier und da äst, also das Haupt senkt, um ein bisschen was zu fressen und Schritt in Schritt die wunderschönsten, klarsten, zartesten, gestrecktesten, sehr ästhetischen Schalenwildabdrücke hinterlässt, um dann wieder in einer Brombeerhecke zu verschwinden. Hervorragend. Was mich nicht losgelassen hat, waren diese großen Hundeartigen. Es sollte ja nicht um Hund und Wolf gehen an dem Wochenende, es sollte um Gangarten und Vielfalt und einen Einstieg in das Thema gehen. Und mich hat es nicht losgelassen und ich musste dringendst am Sonntag früh, obwohl Schlaf ja eh immer zu kurz kommt an so einem Wochenende, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, habe auch Teilnehmer eingeladen, kommt doch mit. Also wenn ich wach werde, bin ich morgens am Acker und wir gucken da nochmal, folgen diesen Hundeartigen noch ein Stück länger, weil die Bewegungsrichtung genau auf den Hirschen zuging. Das ist ein Kunstwerk am Kunstwanderweg, direkt an der Grundstücksgrenze von unserem Grundstück, nicht weit vom Zinken entfernt. Und war aber leider allein morgens auf dem Acker und bin da ziemlich lang gehetzt und die Fährte abgelaufen, große Strecke zurückgelegt, in typischer Wolfsmanier, festgestellt, dass es doch drei Individuen sind, die dann auf den nächstgelegensten Acker zogen, alle in gestreckten Galopp und auf eine untypische Art und Weise und dann immer wieder Muster auftauchten, wo ich nicht genug Zeit investieren konnte, zu gucken, ah, was heißt das jetzt, die mich haben stutzig werden lassen. Und letztendlich raus kamen die drei Tiere genau da, wo Wald- und Kunstwanderweg aufeinander stößt, keine 20 Meter von unserer Grundstücksgrenze entfernt. Also wir hätten die Hälfte der Strecke am Vortag zurücklegen müssen, um gleich auf diese Wolfsspuren zu stoßen. Sind halt dran vorbeigelaufen, wie das so oft ist, weil wir beim Finden der Spuren ganz andere Strecke gelaufen sind. Das war mein Morgenspaziergang. Ich habe das auch nicht groß in die Runde gebracht, um nicht so eine Wolfshysterie dann, oh Gott, wir wollen da hin und so weiter, entstehen zu lassen, sondern dass wir das Wochenende gut abschließen können. Das Wochenende war dann fertig. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, jetzt wer Lust hat, da nochmal mit hochzukommen, ich könnte gerne noch ein bisschen Unterstützung brauchen, weil irgendwas ist komisch an der Situation. Und vor allem haben wir auch schon eine Vorgeschichte. Mich interessiert es da oben, wer Lust hat, kann gerne noch mitkommen. Und siehe da, dann waren wir fast die Hälfte der Gruppe oben auf dem Acker. Manche mehr, manche weniger interessiert, manche hatten auch Zeitdruck oder waren voll gesättigt vom Wochenende. Aber es gab so ein konzentriertes Trupp von 5, 6 Leuten, die blieben und die eine große Unterstützung waren im Aufnehmen der Maße von zwei Tieren, die nebeneinander liefen, wo schön der Unterschied herauszumessen war auch. Und gleichzeitig die Bewegungsmuster und wo haben sich die Gangarten verändert, was ja immer auf eine Verhaltensweise auch deuten lassen kann. Und dann sind wir phänomenalerweise auf, die hatte ich schon am Morgen entdeckt, nicht auf Liegeplätze, das waren Sitzplätze gestoßen. Da waren keine richtigen Liegeabdrücke, aber es war eindeutig zu sehen, dass der Mittelknochen des Hinterfußes, der ist so ein Kugelgelenk, richtig kugelrund abgedrückt hat und dann so 20, 25, 30 Zentimeter davor erst die Pfote begann. Und das ist so eine typische Länge, ohne da jetzt exakt und genau zu sein mit den Maßen, aber so vom Augenmaß her hat es super gepasst auf die Länge des Mittelfußknochen vom Hinterfuß. Also so ein Wolf, der so sitzt, gepaart mit dem Muster des vorherigen Galopps und ein Tier, das nicht galoppiert, das entlang trabt und so parallel zu der ganzen Geschichte läuft. Plus eine markante Schlüsselszene, wo ein Wolf, der im gestreckten Galopp durch so eine Hecke, durch so einen Knick von einem Acker zum anderen Acker wechselt und dann an einer Stelle, haben wir nämlich die Fährte verloren, eine ziemlich scharfe Drehung macht, eine Wendung, einen spitzen Winkel von 75 Grad oder sowas, also auf jeden Fall spitzend in die entgegengesetzte Richtung, eine scharfe Wendung macht und weiter galoppiert und dann plötzlich sitzen bleibt. Und diese Sitzplätze waren alle auf gleicher Höhe. Also man konnte dann sehen, wie in einem Abstand von 20, dann wieder so 40 Meter, drei Wölfe saßen und die müssen sich auch gekratzt haben, denn da lagen sehr viele Grannen, lange Haare und ein bisschen Unterwolle in diesen Sitzplätzen. Und dann dachte ich, ey, das wirkt so nach einer Jagd, ja, wo ist hier das passende Reh- oder Dammwild, was in der gleichen Geschwindigkeit oder Intensität hier unterwegs ist. Und dann haben wir geschaut und gesucht und haben eine Fährte gefunden, die in das Zeitfenster passte und noch eine zweite auch. Das war ein Reh, das in einer, ich würde mal fast sagen, wir sind der Spur eine Weile gefolgt und haben sie dann vermessen und ich habe noch eine kleine Zeichnung gemacht, wie, wo liegen genau die Vorderfüße, wo liegen die Hinterfüße, weil es war auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar. Und im Endeffekt war diese Gangart für mich eine panische Flucht, ja, von sehr schnellen, langgestreckten Sprüngen, einer großen Übereilung der Hinterfüße zu den Vorderfüßen und dann großer Zwischenraum. Also dieses Reh ist in panischer Flucht galoppiert, aber auf eine untypische Art und Weise. Da gehe ich jetzt nicht zu intensiv drauf ein, aber ich habe so diesen gestreckten Galopp, deswegen würde ich die Gangart auch nicht so bezeichnen. Der sieht für mich nochmal anders aus, wo jedes einzelne Trittsiegel fast auf einer Linie liegt und man kaum Gruppen ausmachen kann und das unglaubliche Dimension auch annimmt. Ja, aber diese Fährte war markant und das ist ja das Trickreiche oder das Schwierige für unser Hirn, dass wir jetzt plötzlich ein Bild haben, das gezeichnet liegt oder geschrieben steht im Acker, im Boden, das ja scheinbar gleichzeitig passiert ist, weil so ein Zeitfenster von 10 Minuten oder auch nur von einer Minute, die ja einen Riesenunterschied macht, oder ein Zeitfenster von 20 Sekunden, wenn ein Reh galoppiert, ist das eine große Distanz, die zwischen Wolf und Reh liegt, die ja natürlich nicht in der gleichzeitig passiert ist, sondern in der zeitlichen Abfolge. Immer wieder also zu überlegen, das Reh macht hier die gleiche scharfe Wendung. Und dann kam die Frage von einer Teilnehmerin, ja, warum hat denn der Wolf das Reh hier nicht gekriegt? Ja, weil es vielleicht einfach 10 Sekunden vorher unterwegs war und 10 Sekunden machen 60, 70 Meter. Der Wolf konnte das Reh gar nicht kriegen. Und das Reh hat nämlich genau auch diese scharfe Wendung gemacht, die der einer von diesen drei Tieren gemacht hat. Und dann haben wir es weiterverfolgt und nach den Sitzplätzen änderte es nämlich und wechselte in so einen klassischen Galopp genau auf die Waldkante zu und galoppierte und galoppierte und galoppierte. Und meine Annahme ist, dass das eine missglückte Jagdszene war. Das Tier ist entkommen, denn Wölfe sind nicht so die besten Sprinter. Sie können zwar, aber das Schalenwild ist darauf ausgelegt und trainiert mit ihren kompakten Hufen, mit ihren Sprunggelenken hinten, mit ihrer geballten Kraft vorwärts gerichtet, zu entkommen, zu flüchten. Und das hatten wir ja im letzten Podcast. Hunger ist ein großes Thema bei Beutegreifern. Und das war ja so ein sehr schönes Beispiel. Und deswegen ist der an der äußersten Position sich befindende Wolf auch in einer anderen Gangart, nämlich in einem Trab gelaufen, weil er sozusagen in meinen Augen versucht hat, den Weg abzuschneiden oder die Flanke abzudecken. Und alle, als sie mitbekommen, das Alttier sagt, nein, wir hören auf, die Jagd ist zu Ende, wir haben keine Chance, das Tier zu kriegen, es ist Energieverschwendung, blieben sie alle drei sitzen. Und dann gab es auch Blickkontakt zueinander. Du konntest bei der einen Stelle sehen, der hat sich 90 Grad umgedreht und in Richtung der anderen beiden, die näher aneinander gerannt sind, zu schauen. Vielleicht irgendwie zu kommunizieren miteinander, keine Ahnung. Gab es dann dieses Kratzverhalten und diese Haare drin und ich sehe da so ein typisches Übersprungsverhalten. Aufregung, ihr Körper ist voller Adrenalin oder hochmotiviert von der Jagdszene und auch wahrscheinlich enttäuscht von dem Misserfolg und dann kommt so Kratzen, ja, oder irgendwo entsteht ein Juckreiz. Und dann geht's weiter. Und dann fingen alle drei Tiere an, auf einen Punkt zuzulaufen, hintereinander, sauber wieder im geschnürten Trab vom Acker verschwindend auf den Kunstwanderweg zu laufen. Diese Fährte hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann die noch zurückverfolgt Und diese drei Tiere, die dann, umso länger ich diese Pferde verfolgt habe, umso mehr ich gemessen und hingeschaut habe, plus diese deutlichen Haare, die schwarz, weiß, schwarz, lange gerannt, typische Wolfsfärbung hatten, waren es dann für mich dann doch Wölfe und keine Haushunde mehr. Und der Kleine wirkte nur noch klein, war aber nicht wirklich klein. Zurückverfolgt, genau in der gleichen Bewegungsrichtung, wie wir es in den anderen Geschichten auch schon hatten, bis hin zu der Stelle, wo sie alle drei die Straße wieder überquert hatten, von der ich auch schon ein paar Mal berichtet habe, die Lübnitz und Hagelberg verbindet, wo auf der gegenüberliegenden Seite ganz schlechtes Substrat und bewachsener Acker war, wo die Pferden nur noch zu erahnen waren. Und wieder diese drei Tiere dort langgelaufen. Und so schön im weichen, feuchten Acker, weil es geregnet hatte, nach diesem Vogelwochenende, wie gesagt, kamen ja regnerische Novembertage, dass ich dann mit meinem großen Sohn, der mich besucht hat, wir haben dann so einen Vater-Sohn-Deal, er darf sich was aussuchen, was an dem Tag heute läuft, wir machen dann so eine 1-1-Zeit immer, weil die andere Zeit verbringen wir dann mit den Geschwistern, und ich darf mir was aussuchen. Und seine Wahl war auf Autofahren, er liebt Autos, und dann es ist toll, hier mal abseits der Wege den Erwachsenen zu spielen und am Steuer zu sitzen. Und mein Wunsch war es, diese drei nebeneinander perfekt laufenden Individuen mit viel Gips und frischem Gips zu versehen und Vorder- und Hinterfüße zu gießen ohne Ende und auszumessen. Und das haben wir gemacht einen Tag, und wir haben ein schönes Spurenprotokoll in Form von Gips mit nach Hause nehmen können. Wir haben nochmal Maße genommen. Es sind drei Tiere, die da miteinander reisen. Und jetzt gehen wir nur mal ganz kurz chronologisch weiter. Also es gab nach dem Ende meines ersten Teils der Geschichte, die ja aufhörte mit einem etwas abstrakten Ende, nämlich dem vermeintlichen Wolfsheuler an einem ganz anderen Ort in MacPom oben, den wir mitten am Tag gehört haben, gab es ja dann eine Aktivitätspause, würde ich mal sagen, wo wir nicht mehr so viel erlebt haben um uns herum. Und das war dann so ein Ende September, 29.09., 30.09. in dem Dreh. Und durch viel los hier und auch wenig wirklich deutliche frische Spuren, auf jeden Fall weniger Aktivität, gab es dann eine Pause bis zum 24.10., also knapp einen Monat, ja, das ist 3 Wochen sein, und sie waren nicht ganz weg, aber sie waren nicht mehr so gehäuft da, und da sind wir auf diese Jagdszene gestoßen, mit der ich mich dann fast 4-5 Tage oder so intensivst auseinandergesetzt habe, so intensiv, dass ich mein Lieblingsmesser in der Beschäftigung mit den Spuren verloren habe. Oh, aber man muss Opfer bringen, wenn man was Besonderes erleben will. Und am 28. kam wieder ein Tier, auf das wir gestoßen sind, eine Fährte, dann Jaremir und ich mit Demetrius, mit meinen beiden großen Söhnen. Und da war schön, auch der Unterschied zu sehen. Demetrius, der mit mir öfter draußen ist, Jaremir, der nicht bei mir wohnt und auch nicht so ein hohes Interesse hat an den Trittsiegeln, er interessiert sich eher für Maschinen und für Fahrradfahren, was sein gutes Recht ist. Und Demetrius, der viel mit mir gezwungenermaßen unterwegs sein muss, der hat ein sehr geschultes Auge gehabt, weil der Wolf war am Anfang leicht zu verfolgen und wurde dann, als der Boden härter wurde oder mehr Laub auch auf dem Boden lag, selbst auf dem Acker, sehr, sehr schwer zu verfolgen, obwohl er immer noch gleich frisch war. Und wo an Situationen, in denen Jaremir längst ausgestiegen ist, war Demetrius immer noch dran und hat eine Fährte nach der anderen gefunden und wieder aufgenommen. Und da haben wir ziemlich geknobelt. Es war ein Tier, mittelgroß, auch wieder in dem Bereich zwischen Lübnitz und Grützdorf, passend in die Bewegungsmuster der vorangegangenen Wochen und Monate. Und dann gab es eine Sichtung am 28.10. in dem Bereich, wo wir nicht so viele Fährten gefunden haben, aber was im frühen Frühjahr auch in dieses Bewegungsmuster mit reinpasste, bei Schmerwitz an der Straße aus dem Auto heraus, so mit einem Abstand von 3 oder 4 Tagen, gab es Sichtungen von 2 verschiedenen Personen zur gleichen Tageszeit, also immer morgens so 7:30, 8 rum, Einmal wurde ein Tier gesehen, einmal wurden zwei Tiere gesehen. Und da wurde auch beschrieben, also eindeutig größer als das andere. Die Fährten habe ich später auch aufgenommen und gesehen. Es waren Tatsache zwei, die dann nach Süden gezogen sind. Und dann kam am 1.11., siehe da, anscheinend scheint es wirklich dieses Jahr das Durchbruchsjahr zu sein, was Fotofallenaufnahmen auf meinem Platz angeht. Der erste Wolf auf einer meiner Kameras, die auf Videomodus eingestellt ist, also ein Wolf in Bewegung, der interessanterweise genau da, wo die Kamera hängt, einen großen Bogen macht, um dann 20 Meter weiter, also er läuft so gerade so am Rande der Kamera, er ist als Wolf erkennbar, nachts, macht einen großen Bogen, um dann zwischen zwei Bäumen abzubiegen, den Acker zu verlassen und auf unser Grundstück zu ziehen und das zu queren. Und einen Tag später kommt ein viel, viel größeres Tier aus der entgegengesetzten Richtung, also von der Streuobstwiese, genau hinter der Kamera, also er ist nicht drauf, hinter der Kamera auf den Acker und bewegt sich fast in der gleichen Fährte, nur teilweise nur wenige Meter entfernt von dem Tier vom Vortag, nur in die entgegengesetzte Richtung. Deutlich der Größenunterschied zu sehen. Und dann gab es noch ein neues Fenster Richtung Belzig auf der, was ist das dann, südlichen Seite der Bundesstraße hier bei uns, die dann da, wo wir beim vorletzten Podcast auch schon beschrieben haben, dass sie da in diese Kleingartenanlagen reingelaufen sind, die Wölfe, da in dieser Gegend wieder, also warum ich das sage und jetzt auch kurz so stocke, ist, weil ein Muster sozusagen wiederholt auftritt, waren zwei oder drei Tiere, vermehrte Spuren, ich habe die ganze Gegend dann nur so abgescannt, nicht sehr viel Zeit investiert, auch verpaart und gemischt mit immer wieder Hundespuren. Da sind sehr viele Hundespaziergänger und Spaziergängerinnen unterwegs, auch mit großen Hunden. Und die Wölfe waren dazwischen und bewegten sich dort in Richtung Süden. Und das waren drei Tiere. Also wir haben also eine konstante Wolfsbewegung unterschiedlichen Alters mit immer wieder der gleichen mit einem sehr ähnlichen Muster in einem Zeitraum vom 24.10. bis 1.11. Also das ist dann eine Woche, machen wir 10 Tage draus, weil es ging noch ein bisschen weiter. So, dann kam noch ein zweiter Wolf, nämlich der auch auf der Kamera drauf war. Also es gab da jetzt drei Tiere, die immer wieder auch gemeinsam auftauchen. Trotzdem noch Situationen, wo nur zwei Tiere auftauchen oder auch immer wieder Situationen, wo nur ein Tier auftaucht. Und für mich sind es jetzt, und die Gipsspuren sind für mich dann der handfeste Beweis, drei unterschiedliche Größen, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben einen, der wirklich sichtbar und auffällig größer ist als alle anderen, der bei mir einfach nur platt der Große dann heißt. Vor allem dieser riesen Hinterfuß im Verhältnis zum Vorderfuß. Dann haben wir einen, der vom Vorderfuß genauso oder ähnlich groß ist wie der, den ich Großer nenne, aber einen deutlich kleineren Hinterfuß hat. Und dann haben wir den, den wir mal als den Kleinen getauft haben, der erstens einen kleineren Vorderfuß hat und einen auffällig kleineren Hinterfuß. Es heißt noch nicht, dass der Kleinste auch das kleinste Individuum ist. Das heißt, dass hier drei Tiere unterwegs sind. Es können drei Geschwistertiere sein. Es kann aber auch ein Jährling sein dabei vom letzten Wurf, was natürlich dann auf eine Rudelaktivität hinweisen würde. Und diese vermehrte Bewegung lässt mich ja weiter meine These verfestigen, dass das hier nichts mit dem Götzgerrudel oder mit den bekannten, bestätigten Rudeln zu tun hat. Es kann auch sein, dass dieses mittelgroße Tier der Jährling ist und das kleine die Fee, weil es gibt einfach auch kleine Weibchen mit kleinen Füßen. Nur vom Bewegungsmuster her, wie die miteinander unterwegs gewesen sind, auch bei dieser Jagdszene, ist für mich gibt es eher eine Tendenz, dass der von der Größe her kleinste Wolf auch das jüngste Tier ist, da die ähnlich großen oft zusammengelaufen sind und zwar richtig nah beieinander und auch die Liegeplätze waren von ähnlich großen Tieren, da war nicht ein deutlich kleinerer dabei. Also wäre meine Vermutung eher, dass das Fee und Rüde sind. Aber da bin ich noch sehr wackelig, was das angeht. Auf jeden Fall habe ich diesen Podcast ja getauft, der Graue vom Zinken. Mir ist ganz klar, dass der mehr über mich oder über uns hier weiß, als wir über ihn. Aber die Geschichte geht weiter und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Ich freue mich, wenn wir irgendwann Ergebnisse aus der Genetik haben, die vielleicht noch Licht ins Dunkel bringen. Und finde schön, wenn Vogelsprache und Spurenlesen im Boden, denn Vogelsprache ist akustisches Spurenlesen in der Luft, miteinander in Verbindung kommt, vielleicht über das Thema der Wölfe. Es hat sich so angeboten, als die Krähen da gerufen haben. Diesmal gab es keine deutlichen Hinweise, weil die Wölfe sich tatsächlich meistens nachts bewegen. Und da schlafen die meisten Vögel und die Zugvögel, die fliegen zu hoch, um sich über irgendwelche da unten rumlaufenden Wölfe zu kümmern. Aber ein kleines bisschen Vogelsprache ist schon auch enthalten beim Thema Wolf, denn wenn der Wolf Beute gemacht hat und da noch Reste rumliegen, sind es meist die Nebelkrähen in unserer Gegend oder die Elstern noch dazu. Dann ist meist auch noch ein oder zwei Bussarde dabei, in der wärmeren Jahreszeit wahrscheinlich auch noch ein Kreisener oder zwei oder drei kreisende Milane, die warten, bis einer mit Beute sich entfernt, dem sie denn das Stück Fleisch aus dem Fang abjagen können. Und wenn du Glück hast, sitzt da vielleicht auch noch ein großer, fetter Seeadler. Aber wer auf keinen Fall fehlen darf, ist der Kolkrabe, der eine enge Verbindung mit dem Wolf pflegt. Und entweder einer von denen oder zwei verschiedene Arten oder mehrere Individuen einer Art sind immer mit involviert, wenn irgendwo was übrig bleibt und nicht gleich am Stück aufgefressen wird, wie das wahrscheinlich bei einem Hasen der Fall ist. Da bleibt dann bloß noch die Blume, also hinten der Stummelschwanz liegen, wenn überhaupt, als kleines Souvenir. Daran haben die Krähen jetzt nicht so großes Interesse, außer damit zu spielen. Also wenn irgendwo im Wald plötzlich ein Bussard aufsteigt oder du untypisch mitten im dichten Wald einen Seeadler siehst und da drumherum sind Krähen und Raben oder du entdeckst im Wald einen Fleck, wo plötzlich auffällig viele weiße Flecken zu sehen sind auf dunklem Herbstlaub, dann sind das wahrscheinlich Zeichen, die Anwesenheit auf Aasfresser geben und dass da entweder Fallwild oder eine Beute liegen kann, die ein Teil von einer großen Geschichte sein kann. Also das ist auch schon für mich ein Teil von Vogelsprache. Würde man dem keine Beachtung schenken oder hätte ich dem keine Beachtung geschenkt, hätte ich viele Risse oder viele Kadaver in der Vergangenheit gar nicht erst gefunden, gar nicht erst entdeckt. Ja, und ich bin sehr neugierig und gespannt und ich hoffe ihr auch, wie es weitergeht mit dem großen Grauen und mit dem Kleinen oder mit dem kleinen Weibchen, wie auch immer. Und der Wolf, wie ihr ja alle jetzt wahrscheinlich jetzt immer mehr mitbekommt, begeistert mich genauso oder fasziniert, sagen wir mal so, fasziniert. Weil ich habe keinen verklärt romantischen Blick auf die Tierart Wolf. Ich sehe auch viele Konflikte und viele Probleme. Und ich sag mal, Reibungspunkte zwischen unseren beiden Kulturen, der Wolfskultur und unserer Kultur, in der Kulturlandschaft. Trotzdem fasziniert er mich, genauso wie die Gefiederten. Und in der Beschäftigung mit dem Wolf beschäftigt man sich ja automatisch auch mit den Menschen und wie Menschen ticken, wie Menschen auf den Wolf reagieren, weil das kann sehr, 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 sehr unterschiedlich sein. Und es darf sich auch verändern. Ein Mensch, der ein starker Wolfsgegner war, kann auch seine Haltung ändern. Es gibt aber auch Leute, die ihre Haltung nie ändern oder nicht auf moderne Forschungsstudien Rücksicht nehmen oder renommierte Wissenschaftler ernst nehmen, sondern lieber an Aberglauben oder Weitergesagtes festhalten wollen. Und es gibt einfach viele Dinge, die wir noch nicht wissen in Bezug auf die Dynamik und die Interaktion zwischen einem großen Karnivoren in einem dicht besiedelten Kulturland. Da entsteht eine Dynamik, die viel mit uns Menschen zu tun hat. Wie wir auf Konflikte, wie wir auf Unbekanntes, wie wir auf Ängste, auf Wildheit, auf vielleicht auch ein unkontrollierbares Stück Natur oder besser gesagt unberechenbares Stück Natur reagieren, damit umgehen. Und all diese Punkte, all diese Themen sind für mich auch Kernthemen gewesen in der angesprochenen, angekündigten Woche Wilde Weise. Und haben sich auch durch diese Woche gezogen. Und beim nächsten Podcast möchte ich jetzt endlich mal darauf Bezug nehmen. Bin ganz neidisch, dass Judith und Miriam, mit denen wir das gemeinsam geplant und durchgeführt haben, schon längst ein Newsletter draußen haben, wo sie Fotos rumgeschickt haben und auch Geschichten erzählt haben von der Woche, weil wir haben sehr intensive Geschichten dort erlebt. Und davon als einer meiner großen, aber ich würde sagen mal, das war jetzt ein sehr großes Highlight, vor allem ein lang geplantes Highlight, ganz ein wichtiges Event im Wildnisschulenjahr, werde ich im nächsten Podcast damit einsteigen. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet schöne Bilder da draußen und vielleicht ist es der richtige Moment nach dem schönen morgendlichen Aktivitätsbaden in der Vogelwelt, den Blick mal zu senken und die nächste Schlammpfütze oder den nächsten freien Boden genauer zu betrachten und zu schauen, was für Geschichten haben sich hier heute Nacht abgespielt. Viel Spaß und bis bald, euer Fologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.